In den letzten Wochen waren ja die Nachrichten gefüllt mit Meldungen, die so das Thema Gewalt und Gewaltbereitschaft in unserem Land behandelten. Leider gab es dazu traurige Anlässe. Es ging dabei immer um die Respektlosigkeit und die mit Gewalt gefüllten Worte gegenüber Polizisten, Beamten, Politikern, Ärzten, Schiedsrichtern, verschiedensten Personen. Und schnell ist man sich in diesen kurzen Analysen einig, dass der Ursprung für die Gewaltbereitschaft in der verwendeten Sprache liegt. Darin, was wir dem anderen sagen und vor allen Dingen, wie wir es ihm sagen, gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und diese Verrohung unserer Sprache wird gerade in unseren Tagen durch extreme Parteien, Gruppierungen in unserem Land vorangetrieben. Manchmal geschieht das auch auf sehr perfide und subtile Art und Weisen, so wie ich es jetzt kürzlich gelesen habe. Ich nenne mal bewusst kein Beispiel aus unserem Land an dieser Stelle, sondern aus den USA. Da lese ich in der Zeitschrift Focus, eine Ausgabe von Ende Oktober. Überfliege immer so die Artikel, schaffe es sowieso nie alles zu lesen, wie den meisten. Aber da bleibt mein Auge so hängen, da lese ich, wie Trump sagte, bitte betet für sie, sie ist eine sehr kranke Person. Und ich dachte, Moment mal, das passt irgendwie nicht in das Bild, das ich von diesem Mann habe. Und lese mal den Zusammenhang. Und dann bin ich doch ein bisschen geschockt. Und die demokratische Oppositionsführerin Nancy Pelosi hat in einem Gespräch mit Trump dessen Syrien-Politik kritisiert. Darauf reagierte Trump mit einem Wutausbruch und attackierte Nancy Pelosi als drittklassige Politikerin. Was macht sie? Zurückschimpfen. Sie brach das Gespräch ab. Und kurz darauf legte, wie wir es nicht anders kennen, Trump via Twitter noch einmal nach. Ich zitiere: Nancy Pelosi braucht ganz schnell Hilfe. Entweder stimmt bei ihr oben im Kopf etwas nicht, oder sie mag unser großartiges Land nicht. Sie hat völlig die Nerven verloren. Es war sehr traurig anzusehen. Bitte betet für sie. Sie ist eine sehr kranke Person. Perfide, subtil, mit einem frommen Deckmäntelchen, das verpackt. Ja. Und wiederum brach natürlich aufgrund dieser Twitter-Nachricht wieder ein Sturm der Entrüstung und der Empörung los. Und ich merke dabei, auch bei anderen Anlässen, wie es mir dabei geht. Wie mich diese Welle der Empörung und Entrüstung mitnimmt, mitreißt. Und ich schnell auch diesen aus meiner Sicht unfähigen Präsidenten, dass ich über ihn schimpfe und mitunter die gleichen Worte benutze, die er hier verwendet. Stimmt was oben im Kopf nicht. Ich habe mich dabei entdeckt, ja. Und dann muss ich erschütternd feststellen, huch, ich bin ja gar nicht so viel anders als er. Und es geht nicht nur mir so. Es geht ja vielen Menschen so. Überall auf der Welt, aber auch gerade in unseren Tagen hier in unserem Land. Und dabei will ich mich nicht anstecken lassen von diesem negativen Reden. Ich sehe, wie so eine Miesmacher-Mentalität um sich greift, wie eine Grippe-Epidemie. Ich bin gerade am Überlegen, wie man das wohl übersetzen kann. Okay, eine Miesmacher-Mentalität, ja, greift um sich wie eine Grippe-Epidemie. Die Frage ist, wie kann es gelingen, sich nicht mitreißen zu lassen, sich nicht anzustecken von dieser Empörungsmaschinerie, von diesem Schimpfen. Viel zu schnell lassen wir uns doch anstecken, genauso loszupoltern, sobald irgendjemand irgendwo irgendetwas nicht Korrektes gesagt oder getan hat. Schnell sind wir dabei, unseren Ärger freien Lauf zu lassen. Der Straßenverkehr ist da eine hervorragende Herausforderung. Schnell sagen wir, wie kann man nur? Unmöglich, wie der sich verhalten hat. Hat er dann nicht gesehen, dass da noch jemand über die Straße geht? Unmöglich. Ich frage mich manchmal bei mir selbst, auch bei anderen, ob wir mit diesem Verhalten des schnellen Schimpfens, sich Ärgerns, des Lospolterns, dass wir da auch nicht ablenken von unseren eigenen Schwächen und Mängeln. Ich übersehe doch genauso mal was im Straßenverkehr. Die Frage bleibt also, wie kann es gelingen, sich nicht anstecken zu lassen von diesem Negativreden, von dem respektlosen Umgang miteinander. Eine große Hilfe dazu war mir vor 2 Wochen, glaube ich, war es her, das Thema, das wir in unserem Hauskreis behandelt haben. Es ging nämlich um das Thema Segen und segnen. Was bedeutet das eigentlich, Segen und segnen? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Segen, was ist das eigentlich? Ganz selbstverständlich erwarten wir, dass jeder Gottesdienst mit einem Segen beendet wird. Hier wird gerade gerätselt, was das auf Farsi heißt. Segen ist das, was ganz am Ende vom Gottesdienst ist. Wenn der Pastor dasteht und so macht und irgendwas sagt. Das ist dann der Segen. Ja? Okay? Gut. Also so, nur die wichtigen Worte, dass die hier rüberkommen, das ist wichtig. Ja. Was geschieht da eigentlich bei diesem Segen? Warum machen wir das immer wieder? Ich möchte diesen Fragen in 3 Punkten, in 3 Schritten nachgehen. Erster Punkt ist natürlich erstmal die Wortbedeutung. Ja, was heißt das eigentlich? Segnen. Segen und segnen fasse ich jetzt mal zusammen. Segnen, wörtlich Gutes tun, gutes Reden. Dazu komme ich gleich nochmal. Beschenken, von der Wortbedeutung umarmen, zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 11, am Ende diese Vaterumarmung, ja, das ist dieses Wort, das man auch mit segnen umschreiben kann, übersetzen kann. Lobpreisen, dazu komme ich später noch, oder was ich gerade auch schon gesagt habe, Gutes tun, auch im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, diese Samaritertat. Ja, das ist segnen, Segen, Gutes tun. Da haben wir das gleiche Wort. Im Deutschen ist das abgeleitet vom lateinischen Benedictum, kennen wir auch als Name. Bene, gut, dictum von dickere, sagen. Ja, also es bedeutet etwas Gutes sagen, von jemandem gut reden, etwas Gutes wünschen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eingangs erwähnte, was ich eingangs zitiert habe. Denn mit den Worten des Hasses, mit den Worten des Neids, mit den Worten der Beleidigung sind wir beim Gegenteil. Und das ist der Fluch. Heute soll es um den Segen gehen. Der Gesegnete auf Griechisch, Eulogemenos, habe ich nachgelesen, derjenige, über den Gutes gesagt wird. Und von Natur aus fällt uns das eher schwer. Von Natur aus sind wir eher dazu geneigt, Negatives zu sagen, lieblos zu kritisieren, zu verurteilen, zu klatschen. Und damit kommen wir, wie gesagt, in die Nähe des Fluches. Aber wir sind zum Segnen berufen, nicht zum Fluchen. Und es gibt einen Vers im Neuen Testament, Petrus hat ihn in seinem ersten Brief formuliert. Dieser Vers fasst das sehr, sehr gut zusammen. Da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Luther übersetzt statt Schimpfwort Scheltwort. Ja, aber Schimpfwort, das passt so mehr in unsere Sprache. Also, warum sollen wir segnen? Denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wir sind berufen, wir sind dazu bestimmt. Es ist Gottes Ziel mit uns, dass wir Segen erhalten, dass wir Segen erlangen. Gott möchte uns segnen. Und damit das geschieht, sollen wir selbst auch segnen. Man könnte diesen Vers also auch so übersetzen: Wir sollen gut, positiv, aufbauend reden, damit wir selbst Segen erhalten. Das ist so eine Wechselbeziehung. Ja, das merken wir in diesem Vers, wenn wir dem ein bisschen nachspüren. Ein Pastor hat es mal so formuliert: Segen ist die Entgiftung von fluchbeladenen Umständen. Segnen ist das Unkrautvernichtungsmittel gegen den Fluch dieser Welt. Klammer auf, und zwar ein ganz biologisches Unkrautvernichtungsmittel. Klammer zu. Das lasse ich mal ein bisschen auf euch wirken. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, für unsere Einstellung mit diesen Nachrichten, mit diesen Dingen umzugehen. Ich komme zum zweiten Punkt. Warum ist das so? Warum stimmt es, was dieser Pastor gesagt hat? Warum wirkt der Segen so entgiftend? Zweiter Punkt. Weil Segen eine Verheißung ist. Und zwar eine Verheißung Gottes an uns. Wenn man das so hört, ist ja manchmal auch in Liedern, segne uns, o Herr, dann könnte man schließen, beim Segnen oder beim Segen handelt es sich um einen Wunsch, um eine Bitte. Das trifft es aber nicht genau. Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe nachgelesen, die Hebräischen benutzte sprachliche Form Baruch könnte besser wiedergegeben werden mit: Der Herr wird dich segnen. Das ist also eine Verheißung. Er wird dich segnen. Und diese Segensworte in der Bibel, das ist nicht irgendwas Unverbindliches. Jo, vielleicht könnte sein, könnte auch nicht sein. Ja, wie man Treffer beim Lotto oder auch nicht. Nein, dieser Segen ist erfüllt mit Inhalt. Keine leeren Worte, keine Phrasendrescherei, keine leeren Versprechungen. Hier geschieht etwas, hier passiert etwas. Hier kommt es zu Veränderungen im geistlichen Bereich. Kennt ihr die Geschichte von Biliam? Ja, nicht so ganz. Okay, also, ich wechsle mal kurz hier und erzähle die Geschichte von Biliam. Biliam, ein Prophet aus dem Alten Testament, der, wie soll man sagen, seinen Dienst als Prophet ausgeführt hat, aber der auch sehr aufs Geld schaute. Also es war ihm wichtig, dass er immer gut bei Kasse war. Und dann kam folgende Situation, dass der Moabiter König Balak mit Namen, der wollte mal wieder das Volk Israel angreifen, aber merkte, boah, die sind so stark, das schaffe ich nicht. Ich muss hier irgendwie anders daran kommen. Auch hier geht es natürlich darum, Kriegsbeute zu erlangen, sich zu bereichern. Was macht Balak? Er kennt den Biliam. Er weiß um die Schwäche von Biliams Liebe zu Geld und sagt: Biliam, komm, lass uns einen Deal machen. Wir gehen hin auf die Berghöhe und ich bitte dich, du hast auch so einen heißen Draht zu Gott, dass du das Volk Israel verfluchst. Und dafür kriegst du, ich weiß nicht mehr, eine gute Summe Geld. Oh, Biliam war begeistert. Aber dann war er sich doch nicht so ganz sicher. Das Gewissen hat ihn ein bisschen geplagt. Hatte, stimmt das so mit Gottes Willen überein? Darf ich? Soll ich? Was mache ich? Und er macht erstmal das Richtige. Er betet: Herr, was soll ich machen? Und hat irgendwie den Eindruck, dass Gott ihm sagt: Okay, geh da ruhig hin, aber du darfst nur das sagen, was ich dir sagen werde. Okay, gut. zweiter Deal mit Gott, auch in Ordnung. Wir gehen also hin, wandern auf diese Berghöhe und sehen dann von oben Balak, ein paar Minister oder wichtige Leute und Bileam sehen jetzt also auf das Volk. Bileam fragt nochmal, alles klar? Ja, du weißt, was du zu tun hast? Ja, ja, alles klar. Gut, weiß nicht, vielleicht hat Bileam die Hände erhoben und alle waren ganz gespannt jetzt auf den Fluch, den Bileam jetzt über dieses Volk Israel loswerden würde, formulieren würde. Wie würde er das sagen? Er holt Luft, Spannung ist da. Und er segnet das Volk Israel. Er segnet. Balak sagt, halt. Moment mal. Bileam, nochmal. Deine Aufgabe ist es, das Volk zu verfluchen. Das ist wichtig. Ja, nur dann gibt es das Geld. Ist das klar? Ja. Okay, zweiter Versuch. Wieder die gleiche Spannung. Die Hoffnung Balaks. Ja, hoffentlich klappt es jetzt. Bileam holt Luft und segnet das Volk wieder. Ach, jetzt war aber schon mit der Selbstbeherrschung Balaks schwierig. Ja, aber nochmal. Bileam, wir haben doch einen Deal. Ja, du sollst verfluchen, dann gibt's Geld. Fluch gleich Geld. Dritter Versuch, er segnet wieder. Es heißt dann wörtlich, da entbrannte der Zorn Balaks. Also der ist dann richtig ausgetickt, vielleicht wie dieser Autofahrer, den wir da gerade gesehen haben, oder wie so ein Wutausbruch von Donald Trump. Ja, da an der Stelle hat sich nicht viel verändert und die Geschichte ist beendet. Segen und Fluch. Bileam konnte den Segen, der über dem Volk Israel steht, nicht wegnehmen. Das ging nicht, weil es nicht nur Worte sind, sondern weil es Gott selbst ist, mit seiner Kraft. Und das lässt sich nicht einfach wegwischen durch ein paar Worte. Das funktioniert nicht. Deswegen, Segen ist mehr als nur irgendwelche Worte. Hinter dem Segen steckt Gottes Kraft. Ja, das ist dieser Punkt, wenn ein Mensch im Namen Gottes den Segen ausspricht, ist Gottes Wort darin gegenwärtig. Das Segenswort ist etwas Wirkliches, etwas Reales. Das Segenswort ist gefüllt mit der Kraft des segnenden Herrn. Das ist kein magischer Spruch, keine Zauberformel, keine unpersönliche Kraft, sondern, wie ich es hier formuliert habe, Segen fließt aus einer persönlichen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und diese persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch ist Voraussetzung, dass dieser Segen fließen kann. Und dieser Moabiter König Balak, der wusste genau, ich habe nicht diese Beziehung zu Gott. Deswegen kann ich das nicht machen. Wenn ich das machen würde, wären es leere Worte. Da würde nichts passieren. Deswegen hat er ja diesen Propheten Bileam rufen lassen. Also es kann nicht zu Veränderungen im geistlichen Bereich kommen, solange die persönliche Beziehung zwischen Gott und Menschen fehlt. Solange sozusagen kein Kanal da ist, durch den der Segen Gottes fließen kann. Und Segen beruht deswegen nie auf der Macht des Menschen, sondern immer auf dem liebenden Handeln Gottes. Das ist sehr wichtig. Der Macher des Segens ist nämlich nicht der Mensch, sondern das ist immer Gott. Und es gibt hier so eine Wortverwandtschaft, das haben wir auch in dem Hauskreisabend gesagt, zwischen Segen, Segnen und Signieren. Hinter dieser Verheißung steckt Gott selbst. Er hat es unterschrieben, er hat es signiert. Das ist eine Wortverwandtschaft. Gott selbst hat durch seinen Sohn Jesus Christus die Verheißung an uns signiert. Und deswegen fließt sein Segen. Das war also dieser zweite Punkt. Mit dem Segenswort kommt es zur Veränderung im geistlichen Bereich, weil Gott selbst mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft dahinter steht. Er hat es unterzeichnet. Gottes Segen verlangt auch eine Antwort. Ich bin beim dritten Punkt. Und jetzt wird es recht persönlich. Am Anfang sagte ich, segnen hat unter anderem auch die Wortbedeutung, Gutes sagen oder Lob preisen. In diesem Sinne, Gutes zu sagen, zu lobpreisen, sind wir also aufgefordert, Gott zu loben, ihm zu singen, ihm zu danken. Das heißt, eine Form des Segnens ist der Lobpreis Gottes. Deswegen haben wir jeden Sonntag im Gottesdienst auch eine solche Zeit. Da wird zum Beispiel, das mag jetzt ein bisschen verwundern, vielleicht so im ersten Augenblick, nach seiner Gefangennahme wird Jesus gefragt, Markus Evangelium kann man es nachlesen, bist du der Sohn, und jetzt kommt es, des Hochgelobten? Andere Übersetzung, bist du der Sohn des Hochgepriesenen? Oder noch andere Übersetzung, bist du der Sohn des Gesegneten? Des Gesegneten, also der Gott, Vater, wird als Gesegneter beschrieben? Ja, im Hebräischen steht hier das gleiche Wort für segnen und für preisen. Beide Übersetzungen sind möglich. Anderes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das jüdische Tischgebet. Da heißt es, gesegnet seist du, Herr, unser König. Gesegnet bist du, Gott, der du das Brot aus der Erde hervorkommen lässt. So geht es hier weiter. Wir können also hier sagen, was wir an Segen von Gott empfangen, soll als Lobpreis, als Anbetung wieder zurückfließen. Soll also so fließen wie Wasser. Soll ein Kreislauf entstehen. Wir empfangen Segen und wir geben den Segen zurück durch Lobpreis. Ein Kreislauf. Wenn das nicht geschieht, dann ein Beispiel aus der israelischen Geografie, dann entsteht so etwas wie das Tote Meer. Da fließt dauernd Segen rein, dauernd frisches Wasser rein und nichts heraus. Wie soll nicht so sein? Wir sind aufgefordert, den Segen Gottes fließen zu lassen, sodass ein Kreislauf entsteht. Ich will es zusammenfassen. Lass den Segen Gottes zirkulieren. Einmal zu Gott hin, das wäre die Form des Lobpreises, aber dann auch zu den Menschen hin. Das wäre dann jetzt der nächste Punkt. Die Segenströme sollen auch zu den Menschen hinfließen. Die Bibel fordert uns Christen auf, den anderen zu segnen. Und wir haben vor 2 Wochen auch eine Predigt gehört, da ging es um das Thema Feindesliebe. Das ist schon ein sehr hoher Anspruch. Und ich will auch gar nicht beim Feind ansetzen, ich will eigentlich viel früher beginnen. Und ja, bei den Leuten, mit denen wir so zu tun haben. Und vielleicht schaffen wir es nicht, die Wüste, die um uns herum ist, zu verändern. Aber wenn es uns gelingt, in unserem Umfeld ein paar Leute, mit denen wir es Schwierigkeiten haben im Umgang, sie zu segnen, dann kann eine Oase entstehen. Und das ist eigentlich die Aufforderung, die ich hier herauslese, an mich selbst, an uns alle, dass jeder für sich so eine Oase sein kann. Eine Oase in der geistlichen Wüste um uns herum, wo in Gottes Augen so viel Tod ist, wo so viel Hass, so viel Neid, so viel Beleidigung, Verleumdung, Lüge, Stolz, Egoismus ist. Und es fällt auf. Es fällt auf, merke ich, wenn ich mich davon nicht anstecken lasse, sondern wenn ich anfange, positiv zu reden, ohne die Fehler zu beschönigen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich möchte diesen Vers hier in dieses Thema Segen und Segnen einbetten und hier einbeziehen. Lass dieses lebendige Wasser fließen. Lass die Segenströme des Herrn fließen. Werde zu einer Oase für deine Mitmenschen. Wie es praktisch aussehen kann, ein Segenstrom für andere zu sein, das kann sehr unterschiedlich sein. 2 Beispiele aus unserem persönlichen Erleben. meiner Studienzeit, lange her. Ich war noch nicht verheiratet mit Andrea, aber wir kannten uns schon sehr gut. Und Andrea wohnte in der Mainzer Altstadt, hinter dem Dom, Altbau, so im Hinterhaus, im zweiten Stock. Und über ihr, im dritten Stock, ein alter, schwerhöriger Mann, ehemals Schreiner. Und dieser Mann ließ sich dann am Samstagabend, so wie er es gewohnt war, das Badewasser ein. Einmal die Woche baden. An diesem Wochenende war Andrea nicht da. Und der Mann ist dann vor dem Fernseher, wo das Badewasser lief, eingeschlafen. Und das Wasser fließt und fließt. Nicht der Segenstrom, sondern das Wasser. Badewanne läuft über. Wasser fließt in die Wohnung von Andrea. Keiner da, merkt man nicht. Wasser sammelt sich in der Wohnung von Andrea. Wasser geht durch die nächste Decke durch, kommt unten an im Erdgeschoss. Da war so ein Schallplattenladen. Und dann merkt er, huch, da kommt da Wasser runter, was ist das? Klingelt bei Andrea, keiner da. Feuerwehr wird angerufen, kommt, bricht die Wohnung auf, leuchten alles aus. Oh, das Wasser kommt ja gar nicht hierher, das kommt nur noch von weiter oben. Da wird der alte Herr geweckt. Der Schaden war groß. Waren ja mehrere Wände, Tapeten, Farben, eine Elektroleitung war nass geworden, Sicherungen sind rausgeflogen. War ein ziemlicher Schaden und der alte Herr war nicht versichert. Und um die Kosten nun gering zu halten, haben wir sehr viel in Eigenleistung dann repariert. Und natürlich war das dem alten Herrn sehr peinlich. Es war ihm unangenehm und er hat sich häufig entschuldigt. Und es war aber dann auch für uns erledigt. Bis das Gleiche paar Wochen später nochmal passierte. Aber diesmal waren wir da und konnten den Schaden etwas geringer halten. Und der Mann war wirklich am Boden zerstört. Und jetzt kommt es, er entschuldigte sich immer wieder und er fragte dann mehrmals, hassen Sie mich jetzt nicht? Das ist das, was er erwartet hat. Was er dachte, was die normale Reaktion wäre. Hass, das ist die Wüste, in der wir leben, die uns umgibt. Und er konnte kaum verstehen, noch nicht verstehen, als wir dann von Vergebung gesprochen haben. Erst im Alter von über 80 Jahren hat er das so, meinen wir, richtig verstanden und etwas erfahren, was Vergebung tatsächlich heißt. Wir werden zum Segenstrom, wenn wir einander vergeben. Aufrichtig und tief vergeben. Segne den anderen, indem du ihm vergibst. Dann wirst du selbst gesegnet, weil du eine Last weniger hast. Lass die Segenströme Gottes zirkulieren, so wie es in diesem Petrusbrief heißt. Segnet, indem ihr zum Beispiel vergebt. Segnet, indem du betest. Bete, dass du deinen Bruder annehmen und lieben kannst oder deine Schwester, auch wenn sie dir unsympathisch erscheint. Bete für den Nachbarn, wenn er sich mal wieder über dich beschwert wegen irgendwelcher Nichtigkeiten oder wenn er zum wiederholten Mal die Musik oder den Fernseher zu laut eingestellt hat. Muss ich auch diesen Sommer wieder lernen. Wir haben eine Nachbarin, so zwei Häuser weiter, die ist über 90 und die ist auch sehr schwerhörig. Und im Sommer, wenn sie dann telefoniert, dann geht die raus auf die Terrasse und wie das bei Schwerhörigen ist, die sprechen immer sehr laut, weil sie auch ihre eigene Stimme nicht richtig hören. Also wenn die telefoniert, dann haben alle Häuser was davon. Und Andrea kriegt immer so eine Krawatte, wenn die dann da loslegt. Kann sich selbst nicht raussetzen auf die Terrasse. Und dann diese alte, gebrechliche Stimme. Oh. Und ich habe mich da auch anstecken lassen. Da habe ich gesagt, Andrea, halt, beten wir noch mal für die Frau. Ja? Dass ihr das selbst auffällt. Kann ja telefonieren, wann sie will. Und ich hatte dann, nachdem wir angefangen haben zu beten, dann zufälligerweise auch die, wie sagt man, die Pflegekraft dann mal getroffen und dann gesagt, hören Sie mal, sagen Sie mal der Frau Weber, wenn sie telefoniert, soll sie ins Haus gehen und die Tür zumachen. Wir hören das sonst einfach so laut. Und ja, das mit dem Hörgerät telefonieren habe ich auch gesagt, aber das funktioniert aus irgendwelchen technischen Gründen nicht so gut. Seitdem haben wir Ruhe. Es funktioniert. Und das ist vielleicht dieser Punkt, diese Unterscheidung. Schon sagen, was der Mangel ist oder was nicht in Ordnung ist, was nicht ganz korrekt ist, das schon beim Namen nennen. Ja, nicht verschweigen. Ja, ich bin als Christ nicht die Fußabtretermatte der Nation. Aber beten und das freundlich ohne Liebe weitergeben, funktioniert. Segne dem anderen, indem du betest. Auch an deiner Arbeitsstelle. Es gibt ja wirklich diese Nervensägen, ne? Also, kennt wahrscheinlich jeder, ne? Da ist immer irgendwo mindestens einer dabei, wo du denkst, also bei mir ist das, kann die Kollegin nicht endlich mal auf den Punkt kommen? Quatsch mir schon wieder eine Frikadelle ans Ohr. Und dann wiederholst du es nochmal. Ja, ich habe verstanden. Ja, danke. Mag unterschiedlich aussehen. Aber beten, dass es selbst in Eile ist und das schnell auf den Punkt bringt und dann ist gut. Meine Kollegen wissen gar nicht, wie oft ich gar nicht zuhöre, sondern im Stillen bete und einfach nur nicke. Es funktioniert. Segne den anderen, indem du für ihn betest. Mein Schwager hat in seinem Auto so einen Aufkleber, trägt neben dem Lenkrad kleben, da heißt es danken, nicht schimpfen. Das finde ich gut. Danke Gott, wenn es gerade nicht geknallt hat, weil ja ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen hat. Das Normale in dieser Situation wäre das, was wir auf diesem Foto auch gesehen haben, loszuschimpfen, loszupoltern und so weiter. Aber das hilft ja nicht. Du stehst in der Schlange bei irgendeinem Discounter, lange Schlange, also nur eine Kasse besetzt. Könnte einem auch schon wieder der Kamm anschwillen, ne? Und dann ist vorne in der Schlange eine alte Oma, die dann versucht, bei dem schwachen Licht die 2-Cent-Münzen, die sie da hat, noch rauszusuchen und zu geben. Und es geht und geht nicht voran. Geduld. Es hilft überhaupt nicht, wenn du jetzt anfängst, dich zu ärgern und loszuschimpfen. Bete. Bete in dieser Situation für die Frau vorne, für die Kassiererin, die das ja auch merkt, die ja auch unter Stress steht. Die Kassiererin kann jetzt nicht dein Ärger gebrauchen. Die kann dein Gebet gebrauchen. Schimpfen, das kann jeder und es gibt immer Grund genug dafür, sich aufzuregen über dieses und jenes. Aber Christus fordert uns auf, in dieser Petrusstelle es anders zu machen. Zu danken, zu beten, zu vergeben, kurz zu segnen. Und wo wir das machen, da fällt es auf. Da fällt es auf, dass die Segenströme Gottes fließen, ohne dass uns das so richtig bewusst wird. Das gilt auch für dich selbst. Wie gehst du mit dir selbst um? Also wenn ich unter Stress stehe, und das kommt recht häufig vor, dann vergesse ich manchmal Sachen. Und kürzlich, wir müssen ja immer die Abi-Aufgaben früh einreichen, dann werden sie geprüft und gesagt, okay, ist so in Ordnung, kann so bleiben. Und da habe ich eine wichtige Unterlage fürs Abitur. Die war fertig, die habe ich gesucht und gesucht und gedacht, wo ist die dann schon wieder? Wo habe ich Honk die dann schon wieder hingelegt und habe mit mir selbst geschimpft? Ich dachte, halt, mit dir schimpfen bringt gar nichts, sauer über dich zu werden nutzt auch nichts, bete. Herr, wo habe ich dieses Formular hingelegt? Und es war einfach nur verrutscht in einem anderen Ordner drin, war ruckzuck erledigt. Segne dich selbst, indem du nicht über dich schimpfst, sondern für dich selbst auch betest. Das waren einige Beispiele dafür, wie Segnen in Form von Vergebung und Gebet aussehen kann. Das kann auch einfach eine nette E-Mail sein, ein nettes Wort. Manchmal muss es gar nicht viel sein. Äußerlich Segenströme fließen zu lassen, das sind manchmal Kleinigkeiten. Das Entscheidende ist die innere Einstellung. Da wird ein Ventil geöffnet und das lebendige Wasser, der Segen Gottes, kann hier fließen. Und zu den Segenströmen gehört natürlich auch die gute Tat. Ich habe es in einem Beispiel von dem alten Herrn, der über Andreas' Wohnung gewohnt hat, ja auch schon berichtet. Da ist auch diese gute Tat mit drin gewesen. Jeder ist aufgefordert, für den anderen zum Segen zu werden. Und die gute Tat kann sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel auch von diesem Sommer. Wir haben bei uns in der Schule, was alle Computer betrifft, dürfen wir vieles nicht selber machen, wie zu Hause. Also ein Update aufspielen oder neues Programm und so weiter. Und dann gibt es dann einen Support und eine bestimmte Person. Und diese bestimmte Person ist für alle Schulen im Kreis zuständig. Ist natürlich völlig überfordert damit. Funktioniert nicht. Und man muss immer sehr lange warten, bis dann irgendein Problem tatsächlich gelöst wird. Und jede Schule, die ich kenne, und jeder, der mit diesem Mann zu tun hat, ist nur stinksauer auf den und schimpft über den. Und im Sommer war dann die Situation, da war er dann bei uns gewesen und ja, hat dann auch sich Verschiedenes angehört und man hatte mal den Eindruck, das berührt ihn gar nicht, man erreicht ihn gar nicht damit. So, dann war der da fertig und ich habe dann auch meine Sachen gepackt und bin dann losgefahren. Und dann sehe ich ihn an der Bushaltestelle stehen. Und ich weiß, dass er in Sinzig wohnt. Habe ich angehalten, bin ausgestiegen, sage ich, hallo Herr So und So, ich fahre nach Sinzig, soll ich Sie mitnehmen? Und ich merkte richtig, wie er, Moment, überlegte, dachte, Moment mal, soll ich darauf jetzt eingehen oder nicht? Er ist darauf eingegangen. Habe ich mitgenommen, haben uns ganz nett unterhalten über Urlaub und so weiter. Seitdem haben wir beide ein völlig anderes Verhältnis. Obwohl sich an der Situation, eigentlichen Problematik, nicht viel verändert hat. Dafür kann er aber auch nichts. Segenströme fließen lassen durch gute Taten. Und vielleicht sagt ja jemand, ja, ich habe schon meine Ventile geöffnet, aber da fließt nichts. Außerdem traue ich mich auch nicht so, meinen Nachbarn oder Arbeitskollegen anzusprechen. Okay, wenn du für deinen Nächsten, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen betest, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das soll man nicht gering schätzen. Aber ich möchte zum Abschluss euch eine Frage stellen. Wann merken die Jünger Jesu, dass sie Vollmacht hatten? Sie hatten Vollmacht über Dämonen, über Krankheiten. Wann spürten sie, dass Jesus ihnen diese Vollmacht gegeben hat? Haben sich erstmal so richtig motivieren lassen, so wie beim Sport, von so einem Motivator. Ja, du schaffst das, jetzt geh raus aufs Spielfeld und du hast die Kraft und du wirst es schaffen. Und dann spürt der Sportler das und dann geht er raus. Jawohl, ich schaff das. Nein, so war es bei den Jüngern nicht. Sie haben wahrscheinlich gar nichts gespürt, eher ein bisschen Furcht. Huch, wir sollen das machen. Oje, oje, was passiert, wenn das schief geht? Blamieren wir uns da nicht? Sie merkten doch erst, dass sie Vollmacht hatten in dem Augenblick, wo sie es ausgeführt haben. wo sie zur Tat geschritten sind. Und da heißt es, sie kam mit großer Freude zurück, weil sie erfahren hatten, weil sie dann erst erlebt hatten, dass Gott ihnen Vollmacht gab. Und Jesus hat von ihnen hier nichts Unmögliches verlangt. Und auch von uns verlangt Gott nichts Unmögliches, wenn er uns auffordert, unseren Nächsten zu segnen, auch wenn wir noch so große Schwierigkeiten mit ihm vielleicht haben. Genauso wie bei den Jüngern, erfährst du die Ströme, diese Segenströme des lebendigen Wassers, wie das aus deiner Mitte fließt, auch erst dann, wenn du es in die Tat umsetzt. Huch, da war einer zu viel. In dem Augenblick, in dem wir dem Nächsten segnend begegnen, wird der Segenstrom fließen, nicht vorher. Davon bin ich nach diesem biblischen Befund überzeugt. Ich komme zum Schluss. Ich möchte anhand eines Bildes, einer Folie, nochmal so die Gedanken dieser Predigt zusammenfassen. Es waren eine ganze Menge Gedanken. In diesem Petrusbrief geht Petrus davon aus, dass er sagt, das Volk Gottes, er vergleicht das Volk Gottes, also die Christen, mit dem Priester. Und der Priester hat so eine Mittelstellung zwischen Gott und den Mitmenschen und der Welt. Deswegen steht der Christ so genau dazwischen, zwischen Gott und der Umwelt und den Mitmenschen. Und Gott segnet uns durch und durch, ein dicker, fetter Pfeil, ein dicker, fetter Segen, der von Gott zu uns hinfließt. Und damit der Kreislauf zirkulieren kann, war ein Punkt, dass wir Gott segnen, indem wir ihn loben und danken und lobpreisen. Aber dieser Segenstrom soll auch zu den Mitmenschen fließen, einmal durch Vergebung, durch Gebet und durch die gute Tat. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Amen.